بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقيمة النام الله صلى الله عليه وسلم فهم هاتش كان القفيد محمد صلى الله عليه وسلم إش بتوعي لس كان قوتي بأسى الله und das محمد الله سينا und sein Gesandter ist. Wir machen inshallah ta'ala heute weiter im ersten Band über die Reinheit, Tahara. Wir sind im Kapitel über die Gefäße, Al-Aniya auf Arabisch. Und wir hatten zuletzt gesprochen über das Geschirr von Nichtmuslimen. Und jetzt reden wir heute über ein ähnliches Thema, und zwar um die Kleider. Die Kleider von Nichtmuslimen hinsichtlich der Reinheit und der Unreinheit, Tahara und Najasa. Manche fangen wir an, also es ist hier der Version Kapitel 2.10.2. Der Autor sagt, Hafizallahu Ta'ala, manche Gelehrte betrachten sie, das heißt die Kleider von Nichtmuslimen, grundsätzlich als Tahir, andere als Najis. Also die Frage ist natürlich jetzt hier, was ist die Ausgangssituation? Und die Ausgangssituation normalerweise ist, dass sie Tahir sind, weil grundsätzlich alles Tahir ist. Aber man kann nicht immer von der Ausgangssituation ausgehen, weil manchmal sich die Situation geändert hat. Deswegen sagt er hier, nach korrekter Ansicht sind drei Fälle zu unterscheiden. Erstens, erster Fall, es handelt sich um unbenutzte Kleider oder neuen Stoff. Diese braucht man vor der Verwendung nicht zu waschen. Weil dieser Fall ist, dass die Kleider, tatsächlich können wir hier von der Tahara ausgehen, dass sie rein sind, weil sie sich in ihrem ursprünglichen Zustand befinden, so wie Allah subhanahu wa ta'ala den Stoff erschaffen hat. Er wurde nicht unrein gemacht. Also ist das die Ausgangslage, der erste Fall, der mit der tatsächlichen ursprünglichen Ausgangslage übereinstimmt. Zweitens, es befindet sich sichtbare Najasa darauf. Also wenn ich in diesem Fall, wenn ich auf einem Kleid Najasa sehe, dann kann ich nicht sagen, grundsätzlich gesehen gelten sie als Tahir oder sind sie Tahir. Nein, das ist der Zustand, die Ausgangslage, die Situation hat sich geändert. In diesem Fall müssen die Kleider vor Verwendung gewaschen werden. Diese beiden Fälle sind klar. Der dritte Fall ist der eigentlich interessante. Er sagt, es handelt sich um bereits getragene Kleider. Und es geht also um Kleider, bei denen man nicht sicher ist, ob sie Tahir oder Najis sind. Hier wird zwischen den Kleidungsstücken, die am Ober- und jene, die am Unterkörper getragen werden, unterschieden. Das heißt, auch hier sagen wir nicht grundsätzlich, dass sie Tahir oder Najis sind, sondern wir schauen uns an, geht es um Kleider des Oberkörpers oder Kleider des Unterkörpers. Letztere müssen vor Gebrauch gewaschen werden, da die Wahrscheinlichkeit einer Verunreinigung durch Najasa groß ist. Also haben wir die Kleider für den Unterkörper. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie Najis geworden sind oder Mutanajis geworden ist groß. Also können wir nicht mehr von der Ausgangslage ausgehen, dass Kleider grundsätzlich Tahir sind. Und da die Najasa sich im unteren Bereich befindet, bezieht sich dieser Hukum auf die Kleider, die im unteren Bereich getragen werden. Einer der fünf fundamentalen Grundsätze des Fiqh lautet, Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt. Auf Arabisch, al-yaqinu la yazulu bishak oder la yuzalu bishak. Diese Regel, auf Arabisch sagt man Asl oder Qaida, erweist sich in vielen Situationen als ausschlaggebend. Ist man beispielsweise, das heißt, diese Regel ist eine sehr wichtige Regel, beispielsweise ist man sich nicht sicher, ob man Wudu hat oder nicht, dann baut man auf den zuletzt gewissen Zustand auf. Wenn man sich also nicht sicher ist, wenn man sich also sicher ist, den Wudu durchgeführt zu haben, aber nicht weiß, ob man ihn inzwischen verloren hat, geht man davon aus, dass man noch Wudu hat. Das gleiche gilt auch umgekehrt. Ist man sich sicher, den Wudu verloren zu haben, erinnert sich aber nicht, ob man ihn danach erneuert hat, geht man davon aus, dass man keinen Wudu hat. Warum? Weil das ist die letzte sichere Ausgangslage. Und gerade bei dem bei dem ersten Fall, wo es heißt, wenn man sich sicher ist, den Wudu durchgeführt zu haben, aber nicht weiß, ob man ihn in der Zwischenzeit verloren hat, da könnte jemand auch sagen, Ausgangslage ist, dass man eigentlich kein Wudu hat. Wieso gehen wir davon aus, dass man hier, weil die Ausgangslage sich in diesem Fall geändert hat. Es hat sich geändert, weil man ist ja sicher, dass man Wudu gemacht hat. Tayyib. Nebenbei sei bemerkt, dass das Gleiche auch für das Fasten gilt. Ihr seht also, für diejenigen unter euch, die schon auch sich beschäftigen ein bisschen mit den Grundregeln des Fiqh und solchen Sachen, dann seht ihr, dass diese Regel Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt, al-Yaqinu la yuzalu bishak, sie findet Anwendung, sowohl im Wudu, als auch im Fasten, als auch im Gebet und so weiter. Und das ist gerade das Besondere an einer sogenannten Qaida im Arabischen, dass sie sich eben erstreckt über zahlreiche Themenbereiche. Im Gegensatz zu einer Regel, die man oft Asl nennt, die nur sich beschränkt auf einen bestimmten Bereich, auf ein bestimmtes Thema. Das ist eine andere, das nennt man dann Asl, das andere man Qaida. Das ist Definitionssache. Tayyib. Nebenbei sei bemerkt, dass das gleiche auch für das Fasten gilt. Wenn man sich unsicher ist, ob die Fajr-Zeit eingetroffen ist oder nicht, geht man davon aus, dass noch Nacht ist. Man isst und trinkt also, bis man sicher ist, dass die Morgendämmerung eingetroffen ist. Und ebenso für den Sonnenuntergang. Wenn man sich unsicher ist, ob die Sonne untergegangen ist oder nicht, geht man davon aus, dass sie nicht untergegangen ist und fastet dementsprechend weiter. Und genauso wenden wir diese Regel auch für die Thematik an, ob etwas Tahir oder Najis ist. Grundsätzlich betrachtet sind alle Materialien Tahir und bleiben dies auch. Ein Kleidungsstück ist ursprünglich Tahir und bleibt dies auch so lange, bis man weiß oder davon überzeugt ist, dass sich daran eine Najasa befindet. Wenn es sich aber um bereits getragene Kleider handelt, die in der Regel mit Najasa in Kontakt kommen, wie zum Beispiel Unterhosen, dann geht man davon aus, dass sie Najis sind. Diese Thematik nennt man auf Arabisch Ta'arud al-Asli ma'a al-Ghalib oder Ta'arud al-Asli ma'a al-Zahir. Das heißt, wir haben eine Ausgangssituation, die nennen wir auf Arabisch Asl, und eine Gegebenheit, die meistens bzw. offensichtlich zutrifft. Und diese widerspricht dem Asl. Also was haben wir hier? Die Ausgangssituation ist, dass die Kleider Tahir sind. Aber Al-Zahir, offensichtlich, oder Al-Ghalib, meistens ist es so, dass diejenigen Körperteile, die in der Regel, Entschuldigung, diejenigen Kleidungsstücke, die in der Regel mit Najasa in Kontakt kommen, auch Najis sind. Und deswegen haben wir hier طبعا beim Muslim wäre es was anderes, weil der Muslim reinigt sich. Aber der Kafir hat nicht diese Regeln, dass er sich reinigt nach der Notdurft und so weiter und so fort. Hier haben wir also einen Widerspruch zwischen der Ausgangssituation und dem, was wir auf Arabisch, wie gerade eben gesagt, als Ghalib oder Zahir bezeichnen. So sind zum Beispiel Behälter ursprünglich Tahir. Dennoch ordnet der Prophet sallallahu alaihi wasallam an, diejenigen der Nichtmuslime, das heißt diejenigen Behälter der Nichtmuslime, vor der Verwendung zu waschen. Darüber haben wir beim letzten Mal schon gesprochen. Die Tahqiq-Gelehrten unterscheiden im Hinblick auf Asl und Zahir vier Fälle. Das geht jetzt ein bisschen ins Detail. Muss man sich ein bisschen konzentrieren. Wir unterscheiden vier verschiedene Fälle. Die Tahqiq-Gelehrten, das sind die Gelehrten, die Tahqiq machen. Das heißt, die haben diese verschiedenen Ansichten genauer betrachtet und die verschiedenen Ansichten gegeneinander abgewogen und kommen jetzt zu einem folgenden zusammenfassenden Ergebnis. Wir haben jetzt also, ich werde jetzt nur noch Asl und Zahir sagen, ich nicht jedes Mal wiederholen, was das was ist. Also nochmal, Asl ist die Außensituation und Zahir ist das, was offensichtlich der Fall ist. Erster Fall, Asl wird eindeutig vorgezogen. Das heißt, das Zahir wird nicht berücksichtigt. Wann ist das der Fall? Dies wird so gehandhabt, wenn das Zahir auf etwas eher Unwahrscheinliches aufgebaut ist. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an. Jemand trägt ein Kleid und zweifelt daran, ob es noch Zahir ist, weil um ihn herum Kinder sind. Um ihn herum sind Kinder. Und Kinder, es kann sein, dass sie sich auf einen Erwachsenen setzen oder ihn berühren und selbst Najasa tragen. Und ein Kind hat in die Windeln gemacht, in die Hosen gemacht. Vor allem, das ist möglich. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schwach. Deswegen wird hier Asl hier vorgezogen. Zweiter Fall. Also wir merken uns, der erste Fall ist, wenn der Zahir auf etwas eher Unwahrscheinliches aufgebaut. Das ist möglich, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Zweiter Fall, Zahir wird eindeutig vorgezogen. Das heißt, das Asl wird nicht berücksichtigt. Das ist der Fall, wenn es einen Beweis für das Zahir gibt. Beispiel, wir haben die Aussage zweier Zeugen vor Gericht hinsichtlich einer Person, die Alkohol getrunken haben soll. Asl ist, dass der Beschuldigte nichts getrunken hat. Okay? Das heißt, die Ausgangslage ist, dass der Beschuldigte nichts getrunken hat, aber die zwei Zeugen sagen, sie haben gesehen, dass er getrunken hat. Hier ist die Ausgangslage schwach, weil wir haben einen Beweis, nämlich die Aussage der Zeugen. Drittens, Asl wird dem Zahir vorgezogen. Das heißt, nicht eindeutig vorgezogen, sondern nicht vorgezogen. So wird vorgegangen, wenn Zweifel bestehen. Zweifel beseitigen aber Gewissheit nicht. Das heißt also, wir haben wieder einen Konflikt zwischen Asl und Zahir. Aber der Zahir ist zweifelhaft. Nicht unwahrscheinlich, eher unwahrscheinlich, wie das mit den Kindern, versus um jemanden herum, sondern es ist stärker, aber es kann sein, aber muss nicht sein. Und in diesem Fall ist es auf Schack aufgebaut, also schon bei 50% Wahrscheinlichkeit angekommen. Und in diesem Fall beseitigt das den Asl nicht. Beispiel dafür ist ein Hadith von Aisha radiallahu ta'ala anha. Sie sagte, O Gesandte Allahs, O Gesandte Allahs, es gibt hier Leute, die vor kurzem noch Götzendiener waren. Das heißt, Leute haben den Islam angenommen. Vorher waren sie Götzendiener, sind sie Muslime geworden. Sie bringen uns Fleisch, von dem wir nicht wissen, ob sie den Namen Allahs darüber erwähnt haben oder nicht. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, der Prophet sallam antwortete, erwähnt ihr den Namen Allahs und esst. In diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben wir also ein Asl und wir haben ein Zahir. Was ist der Asl? Und da lesen wir den Text einfach, es steht ja da. Zahir ist, dass jemand, der den Islam erst vor kurzem angenommen hat, noch Praktiken aus der vorislamischen Zeit ausübt. Das denke ich klar, denn nicht jeder Mensch, der den Islam heute annimmt, setzt den Islam gleich 1:1 um. Deswegen, es besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass sie immer noch die Schächtung umsetzen wie aus der Zeit der Jahiliyyah. Asl ist aber, dass ein Muslim nur im Namen Allahs opfert. Oder anders ausgedrückt, sie hatten vorher zum Beispiel 10 Gottheiten, die sie angebetet haben. Wenn er jetzt, nachdem er den Islam angenommen hat, gesagt hat, ab jetzt bezeuge ich, dass es nur noch einen Gott gibt. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt opfert, im Namen der anderen neun Götter, an die er vorher geglaubt hat, die Wahrscheinlichkeit besteht, weil sie ja noch vor kurzem Götzen waren, aber es ist zweifelhaft, weil du kannst davon ausgehen, dass wenn jemand sagt, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, dass er die anderen Gottheiten verwerfen wird. Und deswegen war es hier der Asl vorzuziehen. Der Asl ist was? Dass ein Muslim im Namen Allahs Azza wa Jal opfert und nicht im Namen anderer als Allah Tabaraka wa Ta'ala. Und die Aussage des Propheten alayhi salatu wassalam, اذكروا أنتم اسم الله وكلوا, erwähnt ihr den Namen Allahs und esst. Das bezieht sich nicht auf das Schächten. Also manche Leute denken vielleicht, dass wenn man im Nachhinein Allahs Namen erwähnt, dass das funktioniert. Nein, die ganzen Texte weisen alle darauf hin, dass man, dass ein Tier, über das Allahs Name nicht ausgerufen worden ist, dass es Maita ist. Maita ist die richtige Ansicht der Schafi'ia. Wenn der Name Allahs Azza wa Jal über das Tier nicht ausgerufen worden ist, dann ist das Tier Haram und Najis und Maita und darf nicht gegessen werden. Aber wer ist das? Als würde der Prophet sagen, alayhi salatu wassalam, kümmert euch nicht darum, wie sie es gemacht haben. Ihr müsst davon ausgehen, dass sie es richtig gemacht haben. Kümmert euch um das, was ihr machen müsst. Nämlich, wenn ihr esst, sagt ihr Bismillah. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Vierter Fall. Der Zahir wird dem Asl vorgezogen. Das Beispiel 1, der Hadith von Abu Tha'laba. Der Hadith von Abu Tha'laba, radiallahu anhu, den haben wir letztes Mal schon besprochen. Das ist der Hadith, in dem der Prophet a.s. angeordnet hat, dass sie das Geschirr des Volkes der Schrift waschen sollen. Wir haben gesagt, zusammengefasst, damit ist gemeint, das bereits von ihnen verwendete Geschirr, und sie verwenden es logischerweise für Najasat, wie zum Beispiel Schweinefleisch oder Alkohol. Deswegen, wenn es verwendet worden ist, dann musst du es vorher waschen, bevor du es benutzt. Natürlich, wenn sie es gewaschen haben, ist es auch sauber. Also darum, es geht nicht darum, es geht darum, dass es gewaschen wird. Wallahu a'lam. Beispiel Nummer 2, bei dem der Zahir dem Asl vorgezogen wird. Nach dem Wudu zweifelt jemand, ob er über den Kopf gestrichen hat. Das Streichen über den Kopf, wie ihr wisst, ist ein Rukun des Wudu. Asl ist, dass er den Kopf nicht mit Wasser benetzt hat. Das ist die Ausgangslage. Zahir ist allerdings, dass er den Wudu erst beendete, nachdem er auch den Kopf benetzt hat. Ja. Insofern, also jemand hat den Wudu vollendet und nach dem Wudu hat er am Ende die Füße gewaschen und ist jetzt fertig. Und jetzt fragt er sich, habe ich vorher mein Gesicht gewaschen? Habe ich vorher meine Hände gewaschen? Habe ich über den Kopf gestrichen? Diese Fragen im Nachhinein, nachdem er die Ibadah abgeschlossen hat, offensichtlich hat er es gemacht, weil er hat die Ibadah ja zu Ende gemacht. Er hat die Ibadah von Anfang an begonnen und mit dem Füßewaschen beendet. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er auch die Teile zwischen gemacht hat. Das ist die Ausgangslage, das ist der Zahir, das ist das Offensichtliche oder das Ghalib, was normalerweise der Fall ist. Beispiel 3. Nach Ende des Salah weiß jemand nicht, ob er alle 4 Rak'a des Dhuhr-Gebetes verrichtet hat oder nur 3. Also jetzt passt auf, dieser Shak, dieser Zweifel, der kam nicht während des Salah, sondern er kam danach. Und noch ein extremeres Beispiel zu nennen. Stellt euch vor, ihr verrichtet ein Salah und einen Tag später, oder jetzt zum Beispiel frage ich euch, gestern habt ihr das Maghrib-Gebet verrichtet. Habt ihr 3 Rak'a verrichtet? Kaum jemand erinnert sich daran, wie er das genau verrichtet hat und was er in welcher Rak'a gelesen hat. Der eine wird sagen, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt verrichtet habe. Muss er jetzt sein Maghrib-Gebet nachholen? Nein. Wahr ist, dass er sein Maghrib-Gebet verrichtet, weil das macht er normalerweise immer. Also kann er auch davon ausgehen, er braucht nichts nachholen. Das gleiche gilt hier, wenn man vergessen hat, ob man nach dem Salah vergisst, man hat man 3 Rak'a gebetet oder 4. Und noch einmal wiederhole ich, dieser Shak, dieser Zweifel kommt nach dem Salah erst. Während dem Salah war alles in Ordnung. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Und erst danach bekommt man Zweifel. Diese Zweifel kann man vernachlässigen. Deswegen sagt der Autor hier, Habibullah Ta'ala, richtigerweise braucht man nichts nachholen. Denn Wahr ist, dass er sein Gebet erst nach dessen Vollendung beendet. Asl ist, dass er nur 3 Raka'a verrichtet hat. Diese Asl aber ist daif. So, und noch einmal zum 4. Mal wiederholt. Wenn es allerdings der Zweifel während dem Salah passiert, das ist es, wo wir dann sagen, nee, hier musst du aufpassen, wenn du dir nicht sicher bist, ob du 3 oder 4 Raka'a verrichtet hast und du weißt nicht, was eher richtig ist, dann gehst du von 3 aus. Aber wir reden jetzt hier von einem anderen Fall. Wir reden hier von dem Fall, dass erst nach dem Salah dieser Schack auftritt. Wallahu a'lam. Beispiel Nummer 4. Denn viele Beispiele machen das Ganze deutlicher. Nach dem Einkauf kehrt jemand nach Hause zurück und ist sich unsicher, ob er den gesamten Betrag bezahlt hat. Das ist jetzt ein Beispiel aus Mu'amalat, nicht aus Ibadat. So, ich komme nach Hause, ich bin mir nicht sicher, habe ich wirklich an der Kasse alles bezahlt oder nicht. Asl ist, dass er nicht den gesamten Betrag bezahlt hat. Das ist die Ausgangslage. Denn bevor er an der Kasse war, hat er nicht bezahlt, das ist sicher. Wahr ist, normalerweise ist, Wahr ist, Ghalib ist, dass er den Verkäufer nicht verließ, bevor er ihm den vollen Betrag aushändigte. Denn sonst wäre er hinterhergerannt, sonst hätte er es schon bemerkt dort und so weiter und so fort. Solche Fälle, in denen Asl und Wahr sich widersprechen, müssen folglich einzeln untersucht werden. Es handelt sich also um eine Ijtihad-Angelegenheit. Und der Gelehrte, Hafizallahu Ta'ala, sagte, aus diesen Regeln lassen sich mindestens 300 Themen ableiten. Aus Asl und Wahr und diese Sache. Tayyib, 2.10.3, den Nicht-Muslim selbst. Die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten über die Tahara des Nicht-Muslims an sich. Die meisten Gelehrten sehen einen Nicht-Muslim als Tahir und nicht Najis. Es geht um ihn, seinen Körper selbst. Andere Gelehrte betrachten ihn als Najis. Die Mehrheit stützt sich auf folgende Belege. Erster Beleg. Allah tabaraka ta'ala erlaubte in Surat al-Ma'idah, Vers Nummer 5, dem Muslim eine Kitabiyya zu heiraten. Eine Kitabiyya ist eine Frau aus dem Volk der Schrift. Das heißt entweder jüdisch oder christlich. Allah erlaubte in Surat al-Ma'idah, Vers 5, dem Muslim eine Kitabiyya zu heiraten. Dabei kommt es selbstverständlich zu gegenseitigen Berührungen. Wäre eine Kitabiyya Najis, hätte der Gesetzgeber deutlich darauf hingewiesen. Zweiter Beleg. Die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam aus dem Ledersack einer Götzendienerin Wudu-Wasser schöpfte. Das ist ein Hadith von Sahih Bukhari. Da sagen wir, wenn der Prophet, wenn dieser, wie sagt man, dieser Ledersack, der einer Götzendienerin gehörte, die sie auch berührt hatte, wenn dieser Sack durch die Berührungen Najis geworden wäre, hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht daraus Wasser schöpfen dürfen für den Wudu, denn dieser wäre dann auch Najis. Dritter Blick, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam von einer Jüdin zum Essen eingeladen wurde, aß er vom Schaf, das sie zubereitet hatte. Und dadurch kommt es zweifellos zu Berührungen. Vierter Beleg, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Thumama al-Hanafi radiallahu anhu in der Moschee festgebunden. Wäre er Najis, hätte er die Moschee gar nicht betreten dürfen. Taban muss man dazu sagen, er war kein Muslim zu diesem Zeitpunkt. Bevor seiner Islam-Annahme. Wäre er Najis, hätte er die Moschee nicht betreten dürfen. Also all diese Beweise weisen darauf hin, dass der Körper eines Kafir Tahir ist und nicht Najis. Das ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala. Die anderen Gelehrten belegen ihre Ansicht unter anderem mit folgenden Beweisen. Also haben die anderen Gelehrten auch Beweise? Ja, sie haben auch Beweise. Aber die Frage ist, was sind diese und wie können wir damit argumentieren und dagegen argumentieren? Erstens sagen sie, Allah tabaraka wa ta'ala sagte, يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. Oh, die ihr glaubt, die Götzendiener sind für wahr Najis, unrein. Eine der offensichtlichen Belege. Allerdings, die Antwort darauf ist, Najasa bezieht sich grundsätzlich nicht nur auf die abstrakte, sondern auch auf, Entschuldigung, sie sagen, also die Najasa hier bezieht sich grundsätzlich nicht nur auf die abstrakte Najasa, das heißt ihre Unreinheit im Herzen aufgrund ihres Schirk, sondern bezieht sich Najasa auch auf die physische Najasa, das heißt die spürbare, die empirisch nachweisbare Najasa. Sie sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat keinen Unterschied gemacht zwischen der abstrakten Najasa und der physischen Najasa. Insofern ist beides damit gemeint. Aber das ist der erste Beleg, den sie haben. Der zweite Hadith, der Hadith von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, in dem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Innal muslima la yanjus. Der Muslim wird nicht unrein. Der Muslim wird nicht najis. Die umgekehrte Schlussfolgerung aus diesem Hadith bedeutet, ein Kafir wird najis. Und die umgekehrte Schlussfolgerung heißt in diesem Zusammenhang Mafhum al-Laqab. Es gibt verschiedene Arten von Mafhum, also von diesen umgekehrten Schlussfolgerungen. Manchmal bezieht sich auf eine Bezeichnung, wie hier in diesem Fall, nämlich dass er der Muslim im Gegensatz zu dem Nicht-Muslim, ja. Oder manchmal bezieht sich diese umgekehrte Schlussfolgerung auf die Zahl, ja. Drei Eigenschaften hat ein Heuchler. Das heißt, diese Eigenschaften hat ein Nicht-Heuchler nicht, ja, und so weiter. Manchmal bezieht sich der Mafhum auf, da kann sich auf verschiedene Sachen beziehen. Es gibt 10 verschiedene Dinge, auf die sich der Mafhum beziehen kann. Es ist wichtig zu wissen, weil nicht alle Mafhum sind wirklich gleichwertig, wie wir aus Usul gelernt haben. Dritter Beleg. Die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Verwendung des Geschirrs des Volkes der Schrift verbot, bis es gewaschen wird. Sie sagen, dass als dritten Beleg. Die richtige Ansicht ist diejenige der Mehrheit. Und jetzt müssen wir schauen, wie die Argumentation ist in diesem Zusammenhang auf die anderen drei Beweise. Auf diese drei Beweise. Erstens, was die erwähnte Aya angeht, so ist darin die abstrakte Najasa angesprochen, worauf die Belege der Mehrheit hinweisen. Das heißt, die hatten gesagt, die Aya, die Götzendiener sind Najis, innam al-Mushrikuna Najas, dass diese Aya sich auf die abstrakte und auf die physische hinweist. Wir sagen, nein, sie bezieht sich nur auf die abstrakte. Und unser Beweis sind die Belege, die wir vorhin schon angeführt haben, wie zum Beispiel, dass der Sahabi Thumama al-Hanafi, radiallahu ta'ala anhu, in der Moschee festgebunden worden ist und die anderen drei Beweise, die wir auch erwähnt haben. Insofern, diese Hadithe und diese Ayat aus dem Koran zeigen, dass es tatsächlich um die abstrakte Najasa geht und nicht um die Ma'nawi Najasa, nicht um die, um die physische Najasa, die wirkliche Najasa. طيب. Das ist so viel zum ersten Beweis. Der zweite Beweis, den sie genannt haben, war die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Inna al-Muslima la yanjus, das heißt, ein Muslim wird nicht unrein. Umgekehrte Schlussfolgerung: Ein Kafir wird unrein. Was diesen Hadith angeht von Abu Huraira, sind die meisten Usul-Gelehrten der Ansicht, dass hier Mafhum al-Laqab keine Hujja ist. Das heißt also, als würde der Autor dir sagen, schlag diese Thematik in Usul al-Fiqh nach, dort wirst du finden, dass Mafhum al-Laqab von dieser Art keine Hujja ist, es keine Beweiskraft hat. Wenn man also der Meinung ist, dass sie doch Beweiskraft hat, dann muss man das im Usul Fiqh beweisen. Fiqh ist jetzt hier nicht der Punkt. Ja? Das ist wie zum Beispiel, wenn jemand sagt, beweist zum Beispiel mit einem Hadith in der Aqidah und er sagt, dieser Hadith ist Also er schreibt ein Buch über Aqida und über den Glauben an Allah Azza oder die Engel oder was auch immer. Und erwähnt dadurch einen Sahih Hadith Sahih Bukhari und sagt, das ist mein Beweis dafür. Und dann kommt ein anderer und sagt, nein, dieser Hadith geht nicht, weil dieser Hadith ist nur Sahih. Ich brauche einen Mutawatir Hadith dafür zum Beispiel. Dann sagen wir, das ist jetzt nicht das Thema. Also wenn womit man argumentieren kann in den Aqaid oder womit man argumentieren kann im Fiqh, das ist eine Stufe vorher. Die muss vorher geklärt werden und da muss das Thema eben verlagert, die Diskussion darüber verlagert werden. Mafhum al-Laqab ist, wie gesagt, in diesem Zusammenhang keine Hujja. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wurde nach dem Muslim gefragt und nicht nach dem Kafir. Ja, selbst wenn Mafhum al-Laqab eine Hujja wäre, ist die Handlung des Propheten sallallahu alaihi wasallam eine stärkere Hujja. Die Handlung, wie wir gesehen haben, den Hadithen, das heißt, er will sagen, der Autor will sagen, selbst wenn wir Mafhum al-Laqab als Hujja betrachten würden, wenn der Mafhum einer Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder einer Handlung des Propheten sallallahu alaihi wasallam widerspricht, dann ist sowieso seine Aussagehandlung vorzuziehen. Was den dritten Beleg anbelangt, geht es nicht darin um den Kafir an sich, sondern darum, dass diese Menschen Schweinefleisch und Alkohol zu sich nehmen. Das heißt also, dass der Prophet im Hadith von Abu Thalaba radiallahu anhu angeordnet hat, dass man das Geschirr des Volkes der Schrift waschen soll, hat nichts damit zu tun, dass das Volk der Schrift an sich najis ist, sondern es hat damit zu tun. Sonst hätte er immer angeordnet, dass es waschen soll. Aber hat er gesagt, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا, sagt, wenn ihr keine anderen findet, dann wascht sie und esst darin. Es geht ja darum, dass nicht, es geht darum, was sie darin aufbewahren. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. طيب, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir Stopp, weil das auch ein thematischer Abschluss ist. Und beim nächsten Mal, bi'idhnillah azza wa jal, schauen wir uns das Thema 2.11 an, Tierhäute und ihre Verarbeitung zu Leder. Auch ein wichtiges Thema aus der Fiqh al-Tahara. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg verleihen, die Wahrheit zu sagen, Ikhlas zu haben, des Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen, dass wir die Religion so weitergeben, wie wir sie authentisch gelernt haben, ohne etwas hinzuzufügen oder etwas davon zu unterschlagen. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tasliman kathira.